Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem Podcast von Acker. Acker ist ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in die Gesellschaft zu bringen. Zum Beispiel mit Bildungsprogrammen, in denen Schul- und Kita-Kinder, aber auch Studierende oder ganze Nachbarschaften ihr eigenes Gemüse anbauen. Über Acker und die Programme werden wir in dieser Podcast-Staffel immer mal wieder etwas erfahren. Aber vor allem wollen wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dafür begeistern, auf dem Acker, im Garten oder auf dem Balkon selbst die Hände in die Erde zu stecken. Ich tue das übrigens auch regelmäßig. Mein Name ist Judith Rakers, ich bin Acker-Botschafterin und das Anbauen von Gemüse ist meine große Leidenschaft. Seine große Leidenschaft sind Schafe. Mal gucken, ob wir da zusammenkommen. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, auf Unternehmer, Schäfer und Schafliebhaber Marco Scheel. Hallo.
Hallo Judith, ich freue mich dabei zu sein.
Marco, bei uns dürfen sich die Gäste selbst vorstellen. Mach mal.
Oh, das ist nicht so ganz einfach. Ich bin auf Rügen geboren und aufgewachsen.
Wie schön, du Glücklicher.
Ja, kann man so sagen. Naja, es hat alle seine Vor- und Nachteile. Ne? Im Sommer kann man sich nicht bewegen, weil die Insel halt voll ist. Aber es ist natürlich schön. Ich bin da aufgewachsen, wo andere Urlaub machen. Und habe das auch sehr genossen, muss ich auch sagen. Hat mich auch sehr geprägt. Und was mich natürlich auch geprägt hat, auf Rügen gibt es viele Schafe. Ne? Die Ostsee hat ja keinen Tidenhub. Aber wir haben Springfluten. Ne? Wenn wir Westwind haben, dann drückt alles die ganze Ostsee nach rechts oben. Und wenn dann die Wetterlage sich verändert, dann schwappt alles wie in der Badewanne zurück. Dann haben wir Springfluten und dagegen haben wir Deiche. Und auf diesen Deichen gibt es Schafe, viele Schafe. Und ich kann mich daran erinnern, ich bin mit Schafen zuallererst, weil du hast es ja gerade schon gesagt, das ist meine Leidenschaft, das ist absolut korrekt. Ich bin mit Schafen das erste Mal in Berührung gekommen, dort durch den Vater einer Schulfreundin sozusagen. Und das hat mich gehuckt, extrem. Und das ist das Motto von meinem ganzen Leben. Deswegen erwähne ich das jetzt in der Vorstellung schon, weil das ist absolut mein Thema.
Weil es Marco ohne Schaf gar nicht gibt.
Richtig, genau. Und es sind immer so, diese Leidenschaft zu den Schafen, die ist zwar sehr nerdig, aber die hat sich für mich in mehreren Layern aufgebaut. Also zuerst sozusagen war das eigentlich nur die Arbeit mit dem Tier, dass sozusagen dieser Moment, der dich beruhigt, diese Mütterlichkeit, diese Heimeligkeit im Schafstall sozusagen, also das war der erste Ankerpunkt irgendwie. Und dann kam aber das mit der Wolle hinzu, manchmal. Das heißt, ich habe dann eine Firma gegründet und aus der Wolle bedrohter Landschafrassen stellen wir Funktionsbekleidung her. Dazu später mehr. Und dann aber auch als nächstes sozusagen bin ich dann in so ein selbstversorgerisches Milieu reingerutscht. Und da ist das Schaf natürlich essentiell für uns. Also ich schlachte auch Schafe und wir essen sie auf. Wir heißt meine Familie sozusagen. Und das ist natürlich, wir könnten uns mit einem derartig hochqualitativen Fleisch nicht anders versorgen sozusagen. Also diese drei wesentlichen Aspekte sozusagen machen meine Leidenschaft eigentlich für Schafe im Grunde genommen aus. Wir sind jetzt gerade hier zwischen Rostock und Wismar. Da wohne ich, ne? Und da haben wir auch die Firma. Ja, und jetzt sind wir hier bei mir im Garten.
Genau, aber bei uns im Podcast dürfen sich die Gäste nämlich aussuchen, wo wir uns treffen. Ja. Und wir stehen hier nicht auf einem Schulacker, sondern wir stehen auf deinem Hof. Und dieser Hof ist in Teplitz. Mhm. Und Teplitz ist ein Ortsteil von Züsow in Nordwestmecklenburg.
Am absoluten Ende der Welt, ja.
Ja, es ist das schönste Ende der Welt, was ich mir vorstellen kann, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt von Rügen gekommen, von deiner Heimatstadt, von deiner Heimatinsel. Ja. Und ich bin jetzt so, ich glaube, 2:20 oder so gefahren.
Ja, tatsächlich. Da bist du aber nicht schnell
gefahren. Nee, ich bin nicht schnell gefahren. Ja. Ich habe die Landschaft genossen. Ah, rechts und links, okay. Weil das kann man hier so schön.
Ja, das stimmt.
Und dann fährt man von der Autobahn ab und dann fährt man halt Landstraße. Mhm. Und da sind überall riesige Felder und jetzt im Moment Stoppelfelder. Ja. Und es ist wunderschön und es wird immer mehr Natur, mehr Natur, mehr Natur. Mein Eindruck.
Ja.
Und dann kommt so eine Huppelstraße, so mit so kleinem Kopfsteinpflaster. Ja. Und dann ist man bei dir.
Ja,
und jetzt stehen wir hier in einem wunderschönen Garten, der so ganz natürlich ist. Mhm. Also die Wiese ist gemäht.
Du darfst auch ungepflegt sagen, wenn du möchtest.
Nee, ich finde, es ist so wie so ein Naturgarten eben. Es ist ein gemähter Rasen, aber es ist jetzt nicht so, dass du hier jetzt so spießige Beete überall mit einer ordentlichen Umrandung und irgendwie mit der Nagelschere hier im Garten wärst. Ne?
Das ist genau richtig. Ja. Es sieht in diesem Garten aus wie in meinem Kopf im Grunde genommen. Nicht wahr? So ein bisschen gepflegt, aber auch ein bisschen unstrukturiert und viele verschiedene Sachen. So, ja.
Ja, und weißt du, was ich schon entdeckt habe? Das erste Gemüse.
Okay.
Denn im ersten Teil des Podcasts wollen wir ja über Gemüse sprechen. Und im zweiten Teil des Podcasts werden wir intensiv über Schafe sprechen. Mhm. Da freue ich mich schon drauf, weil es da eine große Leidenschaft ist und weil ich es auch ganz toll finde. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden auch richtig viel lernen können über Schafe und über die Wolle und was man mit der Wolle machen kann.
Genau.
Aber jetzt gehen wir zuerst zu den Tomaten.
Alright,
wollen wir
let's
mal rübergehen? Wie viel Zeit hast du für den Gemüseanbau? Weil die Tomate ist ja eigentlich ein sehr zeitintensives Gewächs.
Ja, das stimmt schon. Ja. Also momentan habe ich sehr, sehr wenig Zeit dafür. Als wir hierher gezogen sind, habe ich sozusagen hier einen richtigen Nutzgarten. Also so ein richtig, fast schon so ein Market, also einen richtigen Nutzgarten bestellt. Und wir haben uns da auch fast eigentlich mit Gemüse fast selbst versorgt. Im Grunde genommen, hier ist ja auch, muss ich dazu sagen, sozusagen mit vernünftigem Biogemüse sich zu versorgen, ist nicht ganz leicht.
Also, ich habe auch keinen Supermarkt gesehen auf dieser langen Strecke von der Autobahn bis zu dir.
Genau, du sagst es schon. Also wenn ich biologisch dynamisch angebautes Gemüse haben möchte, ist die nächste Möglichkeit Schwerin, Hofmedewege. Ne? Vorher gibt es nichts, außer doch, es gibt eine Solawi in Kahlenberg, aber auch die ist eine halbe Stunde entfernt. Da sind wir natürlich auch Mitglied und so, aber das reicht auch nicht
immer
ganz.
Was ist eine Solawi für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen?
Ach so, ich dachte schon, du fragst mich jetzt. Nein, eine Solawi ist eine solidarische Landwirtschaft. Im Grunde genommen ein Verein, der versucht, Chancen und Risiken von regenerativer Landwirtschaft auf Produzent und Konsument gleich zu verteilen.
Mhm.
Das ist die Kurzfassung.
Das sagt ja auch schon viel Schönes aus, ne?
Denke ich.
Und trotzdem baust du selber Tomaten an.
Ja, für mich natürlich klar, ne? Und ich habe, also das wollte ich nämlich sagen, ich habe das sehr stark zurückgefahren hier, meine Arbeit hier im Garten. Man hat ja soziale Verpflichtungen, Judith, nicht wahr? Ich habe einen Sohn, das ist keine Verpflichtung, sondern das ist ein Wunsch von mir, mit dem viel Zeit zu verbringen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann das hier nicht mehr so leisten, ehrlich gesagt. Und darum habe ich das sozusagen, da hinten ist eigentlich gleich, da kommen wir gleich dazu, der eigentliche Nutzgarten gewesen.
Mhm.
Der ist jetzt umgepflügt und das ist hier das, was ich nicht lassen kann. Das ist dann hier sozusagen, beschränkt sich eigentlich auf diese Situation.
Also wir sehen hier einen roten alten Holzschuppen.
Ja.
Also es ist ein Holzschuppen, der mal rot angemalt war, weil die Farbe ist schon so ein bisschen weg, sieht total gemütlich aus.
Mhm.
Und davor sind so, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tomatenpflanzen.
Mhm.
Sind alles so kleine rote.
Mm, genau.
Und die lässt du hochranken an so einer kleinen Spirale aus Metall.
Wie das, ne? Standard.
Genau. Ne? Und die sind ja draußen bei dir. Ne?
Ja.
Bei mir sind sie unter Dach, weil ich immer das Gefühl habe, dann funktioniert es besser. Darf ich eine probieren?
Unbedingt, na klar.
Hier ist eine schöne rote. Ich pflück dir auch eine, ja?
Okay.
So, bitteschön.
Danke.
Wenn man die Tomate nicht wäscht, ist sie noch besser, haben wir schon gelernt hier im Podcast. Weil dann diese kleinen Härchen, das sind die Geschmacksträger.
Okay.
Wusstest du das?
Das habe ich nicht gewusst. Ne.
Hatte ich auch nicht. Beim Acker-Podcast lernt man richtig was. Oh, ist auch wieder total gut. Tomate direkt vom Strauch. Ich bleib dabei. Ist am besten. So, Tomaten haben wir. Da vorne sind Gurken.
Ja, wir sind ja hier im Osten Deutschlands, nicht wahr? Und die Schmorgurke, die Berliner Schmorgurke mit Hackfleisch sozusagen, ist wichtiger Bestandteil der Diät. Hier bei uns. Also die Gurke und Tomate sind so Basics, würde ich schon so. Aber was du verpasst hast vielleicht, Judith, hier wächst noch was.
Ich weiß gar nicht, was es ist.
Meerrettich ist
das. Das ist Meerrettich?
Ja, das ist Meerrettich.
Ach, guck mal, das habe ich bei mir nicht. So sieht Meerrettich aus.
So sieht Meerrettich aus, ja.
Ach, toll.
Meerrettich ist eine Mischung aus Gemüse und Medizin.
Mhm.
Antibakteriell, antiviral. Wenn man sich auch so ein bisschen medizinisch selbst versorgen will, auch ein bisschen schmerzlindernd. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Übrigens auch interessant gegen Endoparasiten, ne? Meerrettich, ne? Also gegen Wurmbefall sozusagen. Also wirkt das auch sehr.
Ich hatte Gott sei Dank noch keine Würmer, die ich mit
Meerrettich
hätte vertreiben. Doch, das weiß ich.
Ja, okay.
Ich bin ganz sicher. Und wenn, ich möchte es auch nicht wissen.
Okay.
Ich möchte dem nicht näher auf
Vergessen
den Grund
wir das wieder.
Gehen.
Alright.
Wenn man sie nicht sieht, können sie da bleiben. Mhm. So, jetzt gehen wir in Richtung der Nutzgartenfläche. Ich habe ja auch viele Tiere. Ja, wahrscheinlich hat man das dann auch. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt in Richtung Nutzgartenfläche, von der du gesagt hast, da war früher einmal ein richtig schöner Gemüsegarten.
Genau.
Und jetzt hast du soziale Verpflichtung. Du hast deinen Sohn genannt.
Ja, genau.
Und, deswegen,
und ich habe das zweite, der zweite Braten ist schon in der Röhre, in Anführungsstrichen. Das ist im Oktober dann soweit. Also,
darf ich das kurz mal nett übersetzen? Ihr bekommt ein zweites Kind.
Ja, genau.
Ja,
genau. Und deswegen habe ich, weil das macht mir dann Druck, verstehst du? Wenn ich das denn hier starten würde im Frühjahr und loslegen würde oder so, ne, dann steigert das die innere Zerrissenheit, die ich sowieso schon in meinem Alltag spüre.
Mhm.
Zwischen Firma, zwischen Baustelle hier. Wir haben eine Baustelle, wo wir sozusagen, wir sanieren ein altes Mecklenburger Gutshaus. Das ist dieses Haus hier. Mhm. Und dann noch der Garten und die Schafe. Okay? Also das wird dann zu viel einfach.
Und dann, die Priorität ist nicht mehr da fürs Gemüse.
Nein, weil sozusagen Gemüse, wie gesagt, das kann ich, wenn ich das möchte, kann ich nach Medewege fahren. Dort kaufen wir ein oder wir bestellen. Und es gibt auch die Möglichkeit, ja, das funktioniert alles nicht so gut, aber es gibt theoretisch die Möglichkeit einer Biokiste und so. Aber mit Fleisch geht das nicht. Mhm. Fleisch bekomme ich hier kein vernünftiges. Mhm. Und darum habe ich gesagt, dann ist das jetzt hier sozusagen, hier geht das vorbei. Und außerdem ist eine Schafherde aufzubauen auch eine längerfristige Sache. Ich könnte diesen Nutzgarten hier, den habe ich ja in 2 Jahren wieder auf Vordermann.
Ach, das geht ja schon in einer Saison. Wenn du dich ein bisschen anstrengst, kannst du das doch innerhalb von wenigen Wochen hinkriegen.
Naja, mit dem Kompost und so weiter und so fort, mit Präparaten zu. Man kann natürlich den starten und auch ernten schon in der ersten Saison, aber bis das wieder so richtig geil ist irgendwie, glaube ich, brauche ich schon 2 Jahre. Und das ist bei Schafen, sind das halt noch viel längere Zeiträume, Zeithorizonte. Mhm. Und darum habe ich gesagt, jetzt, ich konzentriere mich auf diese Sache.
Ich finde das ganz toll, weil hinter dieser ehemaligen Nutzfläche, die jetzt so ein bisschen brach liegt und so ein bisschen wildwuchsmäßig da vor sich hin. Oh, mal, da ist noch ein Mangold.
Ja, der ist jetzt wild gekommen.
Der ist wild gekommen.
Genau, ne, der hat sich da ausgesät sozusagen, weil ich habe das jetzt hier umgepflügt, weil ich schon eigentlich gerne im Frühjahr wieder starten wollte. Deswegen habe ich es umgepflügt. Die meisten, jetzt würden sagen viele Leute ja, nein, um Gottes Willen, man darf das ja nicht umbrechen.
Ja, es gibt welche, die sagen, man soll die Bodenschichten so lassen, wie sie sind, weil man immer wieder die Mikroorganismen auch stört.
Ne? Aber die Anthroposophen sagen, nur aus einem Chaos kann eine höhere Ordnung entstehen.
Und Nietzsche sagt das auch, nur das Chaos. Aus dem Chaos kann ein tanzender Stern entspringen.
Da.
Guck mal, da haben wir es doch schon. Hinter der Nutzgartenfläche jedenfalls sind ganz viele Hühner.
Ja, genau.
Das finde ich persönlich ja sehr schön, wenn man Hühner hat. Ne? Aber wir wollen nicht über Hühner sprechen und auch jetzt noch nicht über Schafe, sondern wir sind noch beim Gemüse. Und ich finde, es hat sich bei dir schon vermittelt, gerade wenn du sagst, du hattest das früher und jetzt passt das gerade nicht, aber in Zukunft willst du wieder und so.
Klar.
Du kennst dich richtig gut aus mit Gemüse. Ne? Welche Schulnote würdest du dir geben von 1 bis 6?
Oh boy, okay, sich selber. Eine solide 2, würde ich schon sagen.
Ja, also ich glaube, du hattest mindestens eine 2 plus verdient, denn du hast eine Oma gehabt, die dich unfassbar inspiriert hat in dem Bereich.
Ja, ja. Inwiefern? Ah, nicht nur in dem Bereich, aber in dem Bereich besonders, genau. Ja. Also die hat gewohnt in Malzin, das ist auf Rügen ein Dorf, so wie hier. Kannst du dir wirklich so ähnlich wie hier vorstellen. Und die hatte halt einen Garten auch angelegt, ne? So wie das Omas so gemacht haben. Und ich habe immer meine Sommerferien dort verbracht dann. Und das war für mich eine prägende Zeit, weil wir sind zum Frühstücken teilweise einfach in den Garten gegangen. Da gab es dann Schoten, da gab es Himbeeren, so wie jetzt hier auch. Ne? Also da sind wir einfach durch die Gegend, haben eine Möhre rausgezogen, haben eine Möhre gegessen und so. Wir haben nichts abgewaschen, oder um Gottes Willen. Ne? Für mich war das in der Retrospektive, das hat vielleicht auch was mit Kindheit zu tun, aber für mich war das ein paradiesischer Ort.
Ja, ich glaube, sowas ist also Naschgärten sind auch paradiesische Orte. Ja. So wird das Paradies ja auch beschrieben. Ne?
Ja, wahrscheinlich. Und dieses Bild... innere Bild sozusagen, das ist natürlich das, was ich hier für meine Kinder jetzt auch gerne manifestieren würde. Das ist natürlich mein Traum irgendwo.
Ja. Deine Oma hat, ich habe mich ja ein bisschen beschäftigt mit dir und deiner Biografie, deine Oma hat sogar ihr Saatgut selbst gewonnen.
Ja, klar. Die hat da auf dem Land gewohnt. Die hätte auch nicht,
normal,
die hätte auch nicht gewusst, woher. Also da gab es noch keinen Dreschflegelversand.
Ja, und da gab es auch noch samenfestes Saatgut, ne? Historische alte Sorten, aus denen man dann schön Samen gewinnen konnte, um sie dann halt im nächsten Jahr wieder zu benutzen, was ja gut ist, weil dann gewöhnen die sich immer mehr auch an den Ort und an den eigenen Garten und die Wettereinflüsse da.
Ja.
Das macht ja Sinn. So. Und dann hat deine Oma irgendwann den Garten aufgeben müssen.
Ja,
wie alt warst du da?
Da war ich 17, 18, denke ich. Ja.
Und was war dann? War das dann sofort erstmal ein Cut oder hast du... übernommen?
Ja, na, für mich war das sozusagen irgendwie, das war eigentlich das Traurigste, was dann irgendwo verloren ging irgendwie oder was drohte verloren zu gehen. Und ich habe halt da mir besorgt aus diesem Garten, was irgendwie ging. Ne? Also ich habe dann halt da irgendwie ein Rhabarber ausgebuddelt oder so und habe dann auch sozusagen das, ja, was noch da war, irgendwie versucht zu bewahren. Eigentlich ja, weiß ich nicht, da will ich nicht sagen lächerlich, aber dieses Saatgut auch, hätte auch sich auch woanders besorgen können. Nicht?
Aber dann hängen
für
nicht
mich
so viele Erinnerungen dran.
Genau. Ne? Ja. Ich war da total in der Emotion. Für mich hatte das eine andere Qualität irgendwie nochmal. Ne? ja, ich klinge hier wie so ein weichgewaschener Esoteriker, aber eigentlich eine spirituelle Qualität.
Ich finde,
Qualität
du klingst wie ein Enkel, der seine Oma liebt, ja, und ihr Andenken bewahrt.
Genau, ja, genau. Und ja, für mich war das halt ein wesentlicher Aspekt an meiner Großmutter. Deswegen war das für mich wichtig. Ja.
Und mit 15 hast du angefangen, im Bioladen Butterblume, ja, in Bergen auf Rügen, ja, zu arbeiten.
Genau, bei Frau Daniel. Ja, ja, richtig.
Hat das dein Gemüse...
Shoutout zu Frau.
Shoutout, vielleicht hört sie uns zu. Vielleicht, genau. Ja. Hat das deinen Gemüsehorizont nochmal erweitert, oder, ja, hatte Oma dir schon alles mitgegeben, was man mitgeben kann?
Nee, also meine Oma hat solide gegärtelt, ne? Aber eigentlich so das, was man so kennt. Da in diesem Bioladen, da bin ich ja dann sozusagen so in diese Müsli 68er Reformhaus-Sekte, Clique wollte ich sagen, Entschuldigung. Clique reingerutscht sozusagen. Und nein, ganz wertungsfrei, nicht? Und da standen noch mal ganz andere Gemüse auf dem Plan. Irgendwie Haferwurz zum Beispiel, habe ich noch nie vorher gehört gehabt oder so. Oder da wurde dann mit Stevia gesüßt und solche Geschichten.
Haferwurz, ne? Das hat doch unten wie so eine Möhre, ne?
Ja, genau.
Sieht das,
ja,
aus?
Sieht so ein bisschen wie so eine Pastinacke.
Ja.
Nur noch mal krass intensiver im Geschmack, würde ich sagen.
Man sagt immer, schmeckt wie Schwarzwurzel, nur ein bisschen süßer noch.
Ja.
Kann,
ja,
das sein? Ich habe noch nie vielleicht eine gegessen. Ich habe das nur gelesen.
Ja. Bin dort geschmacklich das auch erkunden können, weil wir haben dort auch Mittagstisch gekocht, immer so Suppen oder Aufläufe. Meistens aus dem Gemüse, was nicht mehr so war, weißt du, vom Vortag oder so.
Ja, aber das ist doch perfekt,
genau,
auf so eine
Suppe. Ja, ja, genau. Ne? Und dann habe ich das natürlich irgendwie auch probiert und habe dadurch meinen Horizont erweitern können. Das stimmt, ja, in der Zeit, das ist richtig. Mhm. Das war auch für mich sehr prägend.
Du hast ja gesagt, dass du auf Rügen geboren wurdest, also in den neuen, ja, Bundesländern, aber, ja, du bist zur Welt gekommen, als wir schon Gesamtdeutschland hatten, nämlich 89.
Nicht. Nee, ist nicht wahr. Ich bin nach dem Mauerfall, ja, aber vor der Wiedervereinigung.
Ja, okay. Okay. Wenn, ja, wir präzise sind, hast du natürlich, ja, absolut recht. Ja. Ich will damit sagen, dass den normalen DDR-Alltag hast du ja gar nicht mehr,
nein,
erlebt.
Nein.
Ne?
Ja, das ist auch, das kann ich nur eingeschränkt sozusagen bestätigen, weil natürlich, sagen wir mal so, meine Eltern haben den größten Teil ihres Lebens im Sozialismus verbracht,
ja,
ne? Und haben natürlich dadurch auch, sind geprägt und erzogen worden. Und das geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei, das kann gar nicht.
Würdest du denn sagen, dass Gemüse in der DDR, also für deine Eltern, einfach eine viel größere Rolle vielleicht gespielt hat als im Westen?
Nein, das glaube ich nicht. Also meine Großmutter hat auch nicht aus Leidenschaft gegärtelt, glaube ich. Also aus Leidenschaft zum Gärtnern sozusagen, sondern aus sehr, sehr pragmatischen Gründen. Ne? Hatte mit einer Mangelwirtschaft zu tun. Hatte damit zu tun, dass im Konsum eigentlich leere Regale waren vor der Wende. Das weiß ich ja alles nur vom Hörensagen. Aber damit hatte das zu tun. Also wenn man jetzt sich gut versorgen wollte, zum Beispiel mit Spargel, dann brauchte man Spargel im Garten.
Genau, und da würde ich ja schon sagen, man würde ja jetzt denken, dass deswegen vielleicht der Gemüseanbau in der damaligen DDR eine größere Rolle gespielt hat. Mhm. Weil im Westen konnte man das ja im Supermarkt kaufen.
Ja,
aber
so,
beide meine Großeltern haben auch Gemüse angebaut. Mhm. Und ich glaube, das hat auch was mit dieser Erfahrung von Hunger zu tun nach dem Zweiten Weltkrieg.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Ne, dass, genau, einfach diese Generation, jetzt egal ob im Sozialismus oder in der Marktwirtschaft, dass man einfach noch Mangel, ja, ja, erlebt hat. Man hat erlebt, dass was nicht da ist, warum auch immer. Und hat es sich deshalb in den Garten,
klar,
geholt.
Also meine Großmutter war 17, ne, im Krieg, ist geflohen, ne, aus Kolberg, hat mit Sicherheit auch Hunger erlebt. Ja, ja, klar. Ja, absolut.
Du hast mal freiwillig verzichtet, und zwar auf Fleisch. Warum?
Ja, das hatte rein ethische Gesichtspunkte eigentlich. Ne? Also ich war mal irgendwie zufällig, hatte ich mit einem Schlachthof zu tun, oder war auf einem Schlachthof und habe das erlebt, wie das industriell passiert. So, ne? Also, und das
Töten
ist,
meinst du?
Ja. Mhm. Naja, das Töten ist da ja noch das eigentlich, das. Es ist eher sozusagen die Respektlosigkeit und die nicht vorhandene Wertschätzung fürs Lebewesen im Allgemeinen irgendwie. Also da kam ich nicht so mit klar und habe da drauf lange Zeit wie auf Leder gekaut innerlich. Ne?
Mhm.
Und habe dann entschieden, ich habe nicht genug Informationen sozusagen, ich habe das ganze System nicht durchschaut. Ich habe nur gewusst, das will ich nicht. Und die einzige Möglichkeit, das sicher aus mir rauszuhalten, ist es einfach gar nicht mehr Fleisch sozusagen zu konsumieren.
Mhm.
Und ich bin auch erst wieder durch das eigene Fleisch produzieren dahin gekommen, dass ich Fleisch esse.
Wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch einzelne Schlachtereien, die es versuchen anders zu machen.
Natürlich.
Die mehr Wertschätzung versuchen,
natürlich,
reinzubringen.
Absolut.
Auch die wollen wir jetzt nicht unerwähnt,
ja,
lassen.
Es gibt ja auch Weideschlachtereien mit, oder also, dass man den Weideschuss macht, direkt innerhalb der Herde und solche Geschichten. Also es gibt da sehr innovative, stressfreie Methoden und Leute, die das gut machen und sich gut reindenken in das System. Wie gesagt, also nein, ich will auch nicht sozusagen Vegetarismus irgendwie jetzt pushen oder so. Ich halte Fleisch für ein gutes und wichtiges Lebensmittel.
Du isst es ja auch mittlerweile wieder, ne?
Ja.
Das heißt ja, dass dieser Schock, den du da erlebt hast in dieser speziellen Schlachterei, wo du warst, wo dir die Wertschätzung fehlte und so, ne, was dazu geführt hat, dass du erstmal kein Fleisch mehr essen konntest, das muss ja jetzt irgendwie überlagert sein durch andere Erfahrungen.
Genau, richtig.
Seit wann isst du wieder Fleisch?
Seit ich aus Berlin raus bin, glaube ich. Seit ich aus Berlin raus bin und dann habe ich meine Masterarbeit in Oldenburg, ich habe in Berlin studiert, 6 Jahre gewohnt auch, dann habe ich in Oldenburg...
Wirtschaftsingenieurwesen hast du gemacht.
Genau, an der TU in Berlin. Dann habe ich meine Masterarbeit in Oldenburg geschrieben und da habe ich in Friedrichsfehn gewohnt. Das ist auch ein Dorf gewesen am Speckgürtel von Oldenburg. Und dort konnte ich aber Hühner haben. Und die habe ich dann auch
Du musst dich nicht entschuldigen. Ich finde das völlig. Ich esse meine nicht, weil ich es nicht übers Herz bringe, weil die halt für mich so wie Haustiere mittlerweile sind. Aber ich finde das total in Ordnung, wenn jemand sagt, er isst Fleisch. Wenn er das dann macht mit den eigenen Tieren, dann finde ich das sehr konsequent.
Ja,
weil er dann auch weiß, wie die Tiere aufgewachsen sind, ne? Wie sie geschlachtet wurden. Man hat es in der Hand und das finde ich sehr ehrlich,
Weg. Ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber Fleisch zu essen und zu sagen, ich mit meinen eigenen Tieren bringe ich es nicht übers Herz, das finde ich Heuchelei.
Ich weiß, ich sage auch immer, es ist total bigott, aber trotzdem, ich stehe dazu, ich kann es nicht. Mhm. Ich habe eine Zeit lang dann gar keine Hühner mehr essen können. Dann habe ich erlebt, wie der Habicht kam und ein halbes Huhn zurückgelassen hat, ein totes. Und dann haben die Geschwister den Rest von diesem Huhn gegessen und die Mutter.
That's life.
Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ihr euch gegenseitig esst, dann kann ihr euch ja auch wieder essen. Und dann dann kam das so langsam wieder. Und jetzt esse ich nur noch sehr selten, immer Bio.
Ja.
Das ist geblieben durch meine eigenen Hühner. Ja. Aber ab und zu esse ich Hühnerfleisch. Und ich bringe es bei meinen eigenen nicht übers Herz. Ich weiß, ich müsste das eigentlich machen. Es wäre viel ehrlicher, sage ich ja. Es wäre total ehrlich, das zu machen. Ich kann das emotional nicht. Ich weiß.
Also ich werde das überhaupt gar nicht. Ne?
Ich will jetzt noch einmal ganz kurz zum Gemüse zurückkommen.
Ja.
Und zwar würde ich gerne wissen, was dein Lieblingsgemüse ist.
Mein Lieblingsgemüse ist der Stangensellerie.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich noch nie gehört.
Stangensellerie. Stangensellerie ist.
Was machst du damit? Also außer so Brühe und so.
Naja, außer so Brühe und so? Also Stangensellerie, erstens mal ist er nicht so schwer anzubauen. Ne? Der Knollensellerie ist ein Starkzehrer. Stangensellerie sagt man auch, aber ich würde eher sagen, es ist so ein Mittelzehrer. Ne? Ist mir immer gelungen. Also es ist mir schon häufig passiert, dass der Knollensellerie keine Knolle angesetzt hat, so richtig. Ne? Aber es ist mir noch nie passiert, dass der Stangensellerie nicht geile große Stangen gebaut hat. Ne? Und dann ist der Stangensellerie, der hat ohne Ende Umami.
Also ja, den kannst du toll zum Würzen benutzen.
Genau, ne? Das ist Geschmacksverstärker sozusagen. So ähnlich, so wie es ist wie ein Liebstöckel, aber Liebstöckel ist ja nur ein Kraut. Ne? Der ist ja nicht so zum Essen irgendwie, bereichert die Suppe jetzt nicht so, ist nur ein Gewürz. Und Sellerie
da hast du was zu kauen.
Hat zu kauen und Gewürz. Ich finde es Hammer.
Ja, stimmt. Wie ist es denn mit Endivien-Salaten und Zichorien?
Ja.
So Chicorée, Radicchio zum Beispiel.
Esse ich gerne. Also
darf ich dir mal einen vorführen?
Bitte.
Oder zwei? Also wir haben nämlich was mitgebracht, aber auf dem Weg dahin kannst du mir noch mal einmal erzählen, ob du da auch ein Herz für hast.
Es ist ja so, wenn wir jetzt irgendwie im Winter sind, ne, dann sehnt sich natürlich unsere Seele nach den Bildern des Sommers und so. Und wenn man dann aus dem Keller, aus der Sandkiste so ein Chicorée rausholen kann, dann ist das so eine Erinnerung irgendwie. Und,
an den Sommer.
In solchen Situationen liebe ich's.
Okay.
Wenn ich aber natürlich irgendwie einen frischen Salat, der weniger bitter ist, mir aussuchen kann, dann bin ich...
Dann bist du bei dem weniger bitteren.
Ja, ich glaube schon.
Bei
Bohnenkresse zum Beispiel oder sowas. Ne?
Ja, das sind ja auch die jungen Blätter ganz süß ne? Und die älteren ein bisschen bitter. Jetzt, ich habe jetzt hier den Radicchio in der Hand und du hast den Chicorée in der Hand. Wollen wir mal probieren?
Let's go.
Knackig. Boah, meiner ist extrem bitter.
Na, der hier geht. Ne?
Lass mal probieren bei dir.
Ich mach dir mal eins ab.
Okay.
Bitte. Naja.
Okay, da bin ich definitiv Team Chicorée.
Ja, ich auch.
Radicchio ist krass.
Also ich bin so Chicorée, Walnüsse, bisschen Joghurt, bisschen Honig.
Die Süße da mit dem Bitteren.
Ne? Oder?
Ja,
genau. Ne? Ja? Orange noch, kleingeschnittene Orange noch mit rein.
Ja, lecker, Frucht noch dazu.
So ein Salat ballert, im Winter ist Wahnsinn.
Ich finde es auch toll im Herbst. Und der Körper braucht diese Bitterstoffe ja auch. Ne? Das ist gut für die Verdauung und so. Mhm. Also ich finde, dass zu Unrecht Zichorien und Endivien so ein schlechtes Image haben. Ne? Iss mal auf, beiß rein. Mhm. Und während du reinbeißt, versuchen wir dich noch weiter von den bitteren Salaten zu überzeugen, okay, damit du in Zukunft nicht mehr zum Eisbergsalat greifst, sondern tatsächlich zu Radicchio vielleicht oder zu Chicorée. Wir kommen nämlich jetzt zu unserer Rubrik Gemüsekunde. In jeder Podcast-Folge erzählt uns der Landwirtschaftsexperte und Kulturpflanzenforscher Dr. Thomas Gladis alles, was wir über unser Gemüse der Folge wissen müssen und wird dabei mit Fragen von der neugierigen Enna gelöchert. Ich bin sicher, wir werden gleich einiges Neues erfahren. Also Bühne frei für Enna, Dr. T und die Endivien.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Über Endivien weiß ich so gut wie gar nichts. Thomas, erzähl doch mal.
Cichorium endivia, Linné, das ist die wissenschaftlich korrekte Bezeichnung der Endivie. Sie gehört zur Familie der Korbblütler und ist eng verwandt mit der Wegwarte oder Cichorie, Cichorium indibus, Linné, aus der zum Beispiel auch Chicorée und Radicchio hervorgegangen sind. Wie ihr Name schon verrät, wächst die Wegwarte bei uns gern an Wegen, Trittstellen oder auf Brachflächen.
Wegwarten, das klingt irgendwie lustig. Und interessant.
Im Gemüsebeet sind beide Arten recht robuste, anspruchslose Blattgemüse. Neben den Blättern nutzt man bei einigen kultivierten Formen der Wegwarte aber auch die stattlichen Wurzeln und die jungen Triebe. Wollt ihr auch die blauen, selten rosa oder weißen Blüten dieser vielfältigen Gemüse verzehren oder zur Dekoration verwenden, müsst ihr euch allerdings beeilen. Die Blüten der Wegwarte öffnen sich nämlich nur für einen einzigen Vormittag.
Wow, beeindruckend. Endivien schmecken leicht bitter. Oder? Zumindest mir persönlich etwas zu bitter. Aber so oft habe ich sie auch noch nicht gegessen.
In Deutschland kommen Endivien und Cichorien leider viel zu selten in den Handel und auf den Tisch. Dabei stecken sie voller Kalium, Eisen, B-Vitamine und Vitamin C. Optisch besonders ansprechend sind vor allem der tiefpurpurne Radicchio mit seinen blendend weißen Blattadern und die zartblättrigen Sorten mit gesprenkeltem Laub. Mittlerweile gibt es auch rote und rötlich gefleckte Chicorée-Sorten ganzjährig im Handel. Beide Arten werden vor allem in Südeuropa als derbe, etwas bitterschmeckende Sommer- und Herbstsalate geschätzt. Neben den Kultursorten sind dort auf den lokalen Märkten auch die wilden Ausgangsarten zu finden. Sie werden von der örtlichen Bevölkerung gern gesammelt und allein oder zusammen mit anderem Wildgemüse, wie der Gänsedistel und dem Löwenzahn verwendet.
Die muss ich unbedingt mal probieren. Aber wie kamen die Wegwarten eigentlich vom Weg auf unsere Teller?
Bevor die Wegwarte als Blattgemüse Karriere machte, nutzte man etwa ab 1600 ihre dicken Wurzeln. Sie wurden in kleine Stücke geschnitten, scharf geröstet, dann gemahlen und schließlich überbrüht, als Kaffeeersatz getrunken. Von Italien aus eroberte der Zichorienkaffee ab dem 18. Jahrhundert ganz Deutschland. Die Regionen um Berlin, Braunschweig und Magdeburg waren hierzulande die Hauptanbaugebiete für den sogenannten Moccafo, französisch für falschen Kaffee
oder auf Berlinerisch Moccafuck.
Noch mehr sagenhafte Geschichten rund um Cichorien und Endivien gibt es im weltweit einzigen Chicorée-Museum zu entdecken. Das befindet sich in Campenhout, einer belgischen Kleinstadt nordöstlich von Brüssel.
Aber bevor ihr euch nach Belgien aufmacht, geht's jetzt erstmal zurück ins Beet. Danke, Thomas!
Marco, hast du was gelernt?
Ja, eine ganze Menge, ne? Das mit dem Muckefuck. Dass das sozusagen fast ja schon etymologisch zusammenhängt, das war mir nicht so klar.
Ja, und ich wusste nicht, dass die Blüten sich nur für einen Vormittag öffnen. Das ist ja sehr kurz.
Warum
ne?
auch, ne? Also was wird damit bezweckt, weiß man nicht so genau.
Ja, und was für eine Verschwendung auch, ne? Dass diese Schönheit nur so kurz zu sehen ist.
Aber vielleicht denkt sich die Wegwarte, der Mangel ist sexy und die Biene wird mich dann erst recht anfliegen, weil ich ja nur an einem Tag...
Du meinst, mach dich rar, bist du ein Star.
Das wollte ich sagen, genau.
Das könnte sein, dass das Motto der gemeinen Wegwarte ist. Du hast absolut recht. Wir haben übrigens jetzt gerade während unserer Rubrik unsere Gemüsekunde lief, den Ort gewechselt.
Ja.
Wir sind jetzt nicht mehr in deinem Garten, sondern, und das ist bestimmt total schön für dich, wir sind... Vor den Schafen. Genau. An der Schafweide.
An der Schafweide, genau. Weil es geht ja hauptsächlich bei Acker um Gemüse.
Genau.
Aber auch um Selbstversorgung. Nicht?
Richtig. Und heute geht es auch um Schafe.
Und heute geht es deswegen auch um Schafe.
Weil du uns dieses tolle Thema mitbringst. Das, was man gerade hört, ist übrigens, ein Schaf muss gerade Pipi machen.
Das ist wichtig. Und
das ist auch völlig in Ordnung. Es muss sich hier keiner schämen, wenn er natürliche Bedürfnisse hat.
Genau.
Aber so ist
weißt
es.
Du, darf ich da kurz einsteigen? Du hast gerade gesagt, das Schaf hat jetzt hier Pipi gemacht. Ne? Ist das Wasserverbrauch?
Bitte?
Ja, ist das Wasserverbrauch? Das ist doch eine interessante Frage.
Ob das Wasserverbrauch ja, ist, wenn genau. Das Schaf Pipi macht?
Naja, wenn das Schaf trinkt und dann auf derselben Fläche Pipi macht. Ne?
Also ich würde sagen, es nimmt Wasser auf und gibt sogar gedüngtes Wasser wieder ab.
Ja, genau. Ne? Ist eigentlich kein Wasserverbrauch in dem Sinne, oder?
Nee, ich finde, es ist Kreislaufwirtschaft.
Ja, weil das nämlich der Wolle zum Beispiel wird das zugeschrieben. Ne? Also wenn das Schaf jetzt hier trinkt und 90% seiner Feuchtigkeit oder der Flüssigkeit, die es braucht, nimmt es eigentlich durch das Grasen, durch Tau, Morgentau und so weiter auf. 10% nur sind nur das Wasser. Aber die ganzen 100%, ne, die das Schaf an Flüssigkeit braucht, werden im ökologischen Fußabdruck sozusagen der Wolle zugerechnet.
Mhm. Ja, ich finde es schön, dass wir schon so im Detail sind beim Pipi machen und beim Wasserverbrauch.
Ja. Wenn es zu nerdig ist, musst du mich stoppen.
Ja, ich habe irgendwie so eine Anfängerfrage jetzt, glaube ich, nochmal, bevor es so richtig losgeht, weil ich ja jetzt deine Schafe zum ersten Mal sehe. Erste Frage, wie viele Schafe hast du?
Ich habe 40 Mutterschafe. Mhm. Und 5 Böcke.
40 Mutterschafe und 5 Böcke.
Das sind hier, müssten hier 21 Tiere sein,
und,
die wir jetzt hier sehen.
Ist das jetzt das grauwollige pommersche Landschaf?
Korrekt, bist gut vorbereitet.
Ja, ich weiß, dass du dich, deine Lieblingsschafrasse ist?
Nein, wir haben in ganz Deutschland gibt es ökologische Nischen oder Mikroklimate sozusagen über die ganze Bundesrepublik verteilt, nicht wahr? Eigentlich natürlich über die ganze Welt verteilt, aber in Deutschland kann ich es im Speziellen sagen. Und das Pommernschaf ist das Tier, was hier hingehört. Was sozusagen, was die Slawen hier vor 3800 Jahren gezüchtet haben. Und zwar hat das damit zu tun, dass sie ja, wir sind ja hier in der Küstennähe, ne? Und die Pommern, das ist so der slawische Stamm, nicht? Die waren mit Proteinen ganz gut versorgt durch den Fischfang. Das ist ja leichter. Da muss man nicht sehen und Ackerbau betreiben. Man muss auch nicht hier Tierhaltung, das ist auch viel aufwendiger als Fischerei.
Nee, da erntet
man
nur immer, ernten. Immer schön und hier ernten. Musst du halt auch sehen. Ne?
Aber
und
die brauchten ja auch eine Klamotte. Ne, ja. Die sie bei der sozusagen täglichen Arbeit irgendwie schützt. Und da haben sie durch Trial and Error eine krasse Faser an dieses Tier angezüchtet.
Ach so, das ist also diese Wolle, die Tiere haben, ist dran gezüchtet, weil sie schon damals die Fischer und die Menschen hier vor Wind und Wetter schützen
Korrekt.
Sollte, vom Küstenklima.
Ja, genau.
Ah,
also,
okay.
um das mal einzuordnen. Ne?
Darf ich ganz kurz erst einmal erklären, wie die Schafe überhaupt aussehen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ja.
Weil Schafe hat man ja viel so. Man denkt eigentlich an so ein weißes Tier, also weiße Wolle.
Ja, gut.
Dieses Tier hat graues Fell.
Ja, die allermeisten Schafe auf der Welt sind nicht weiß übrigens.
Ja, okay. Und manche haben auch so beige und manche sind so gräulich. Und es gibt auch welche, würde ich sagen, die sind so dunkelbraun, anthrazit, fast schwarz.
Ja,
aber was sie alle gemeinsam haben, ist ein schwarzer Kopf und schwarze Beine.
Ja, korrekt.
Ist das eine korrekte Beschreibung?
Ja, und manche haben, guck mal, das Ida hier vorne, die jetzt hier vorne steht.
Du weißt bei jedem den Namen?
Bei manchen. Ich kenne die Leitschafe, sage ich jetzt mal sozusagen. Ne? Ida ist hier ist auch die Dienstälteste. Die hat auf der Nase so eine Blässe zum Beispiel. Die ist auch zugelassen. Ne? Und da drüben, guck mal, das Schaf da, das hat einen bewollten Kopf. Ne? Das haben aber nicht alle. Also da gibt es eine gewisse, manche so, manche so. Ne?
Was das Besondere an denen ist, hast du ja gerade schon gesagt, sind perfekt auf die Region hier abgestimmt und haben tolle Wolle.
Ja.
Warum sind die denn bedroht vom Aussterben, wenn die so toll sind?
Weil sie nicht so richtig gut kommerziell nutzbar sind. Ne? Sie setzen wenig Fleisch an und sie nehmen auch nicht stark zu. Das heißt also, schlachtreife Tiere hat man erst mit 1,5, 2 Jahren. So, ne? Sie werden also überhaupt gar nicht für die Fleischproduktion verwendet.
Weil sie nicht effektiv genug
nicht, genau, weil da gibt es andere Rassen, die kriegt man in 4 Monaten schlachtreif, wenn man es drauf anlegt. Ne? Mit Getreide natürlich, was der Ernährungsphysiologie des Schafes gar nicht entspricht, aber das nur nebenbei. Ne? Sie geben Milch gerade mal für ihre Lämmer genug oder wirklich gut für ihre Lämmer genug sozusagen. Das heißt, da ist auch nichts zu holen. Und die Wolle ist eine grobe Wolle. Ja, daraus kann man keine Schlüpfer oder keine Unterwäsche herstellen. Weil das würde kratzen auf der Haut. Nicht?
Mhm.
So, das heißt, also das sind die 3 Produkte vom Schaf, die man so landläufig kennt. Und dann ist eigentlich das Problem. Ne? Also es gibt also 4 Betriebsweisen in der Schäferei. Fleischschafrassen, Milchschafrassen, Hochleistungswollschafrassen von der Südhalbkugel. Also Australien und so. Und dann gibt es Landschafrassen. Das Pommernschaf gehört zu den Landschafrassen. Und da ist es nicht so leicht zu verstehen, womit der Schäfer eigentlich sein Klopapier und seine Brötchen verdient. Und das ist Landschaftspflege. Diese Tiere werden gehalten für die Landschaftspflege.
Und inwiefern pflegen sie die Landschaft? Also sie essen ja jetzt hier so und laufen hier rum, ne? Und machen wahrscheinlich wie so ein Rasenmäher, wahrscheinlich noch viel besser.
Genau, sauber. Eben nicht wie ein Rasenmäher.
Ja, das eben, ist weil genau sie, der da Punkt. Sind nämlich überall so Inseln, wo noch so Wildblumen hochwachsen.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich gut, ne? Dass sie genau die stehen lassen, oder?
Genau, also das Schaf, sagt man, frisst selektiv. Das heißt, an der einen Stelle, da schmeckt es besonders gut. Und dann sieht man richtig hier, so ein bisschen Erdboden kommt da raus. Nicht? Und da können seltene Lichtkeimer, können da zum Beispiel, dann haben eine Chance. Okay?
Ja.
Und an anderen Stellen hier zum Beispiel ist eine Brennnessel irgendwie, da haben sie dann sozusagen die Blattmasse weggefressen, aber die Sprossachse bleibt stehen.
Und
okay?
Das ist gut.
Naja, also die Sprossachse, da können dann Falter, also Schmetterlinge, aber auch Wildbienen ihre Eier drin legen und überwintern.
Ah.
Auf das ist eine der vielen Arten, auf die das Schaf die Biodiversität, also die Artenvielfalt auf einer Fläche extrem stark fördert. Ein anderer ist, warte mal, ich glaube, ich habe es eben gerade gesehen. Guck mal, siehst du da an der... jetzt dreht sich...
Hallo?
Nicht genau weg. Aber du siehst, da ist so Stroh und so ein bisschen in der Wolle drin. Siehst du das?
Ja.
So, das heißt, und hier sind auch Disteln, oder Disteln sagt man, ne?
Ja.
Und wenn das Schaf da lang rennt, dann verfängt, so funktioniert die Distel eigentlich, nicht? Das ist die eigentliche Idee, dass ein Schafer oder ein Tier vorbeikommt, nicht? Ein Säugetier vorbeikommt und in der Wolle sozusagen sich die Distel verfängt. Und wenn ich mit den Schafen wandere, auf andere schläge und nach Bebelin, hier ins Nachbardorf, da habe ich auch noch welche sozusagen, dann transportieren sie Samen. So können sich Pflanzen fortbewegen. Ja?
Mhm.
Sie brauchen aber, es gibt ja in der Natur keine geschlossenen Systeme. Es gibt Symbiosen in der Natur, nicht wahr? Das braucht es dann dafür.
Das ist dann so ein Samentaxi.
Ja, genau.
Das Schaf.
Exakt, genau. Und es gibt noch etwas, ich sage jetzt mal die Firma, ne? Wir verarbeiten nicht nur deutsche Wolle, sondern auch ein bisschen portugiesische Wolle. Und in Portugal ist es halt so, da gibt es Korkeichenwälder. Und unter diesen Korkeichenwäldern muss beweidet werden, um Waldbränden vorzubeugen. Okay? Weil das Schaf, du siehst es ja, sozusagen, die fressen hier, die nehmen nicht Biomasse raus aus dem System, sondern sie wandeln die Biomasse in eine nicht brennbare oder schwer entflammbare Biomasse um. Okay? Und das ist ein wichtiger Parameter im Management von Landschaft in waldbrandbedrohten Gebieten. Das machen die Menschen schon seit Tausenden von Jahren.
Also mit den anderen Worten einfach ausgedrückt, was die wegfressen, kann nicht mehr brennen.
Das wollte ich sagen, genau.
Okay.
Ne?
Ja, hört sich logisch an.
Ja? Und das sind jetzt mal so, aber es ist auch so, dass das Schaf, wenn es hier beweidet, ja, das beweidet, es frisst das Gras auf eine Art und Weise ab, die dem Gras die Möglichkeit gibt, schnell und gut wieder auszutreiben. Und immer wenn das Gras nach oben hin austreibt, treibt es auch nach unten hin aus. Das heißt, hier unter uns, ja, in einer langfristig, langen Dauergrünland, das natürlich beweidet wurde, gehen die Wurzeln Meter tief nach unten.
Und das ist ein toller CO2-Speicher,
und speichern,
ne?
Ganz genau.
Ja.
Das ist eine CO2-Senke ohne Ende. Also ich sage immer, ich finde das toll, dass wir Deutschen sozusagen der Leuchtturm in der Finsternis des Klimaschutzes sind, weltweit sozusagen, dass wir vorangehen wollen und so weiter. Das finde ich großartig. Aber realistisch betrachtet, mit 80 Millionen Menschen, haben es nicht so richtig in der Hand. Nicht? Also da gibt es andere Hebel, die vielleicht größer sind als jetzt unser eigener Konsum. Wie gesagt, ist wichtig, sollten wir machen. Und unsere Technologien verbreiten sich dann auch vielleicht und so weiter. Aber was wir aber in der Hand haben, ist es, wie unsere Ökosysteme auf den Klimawandel reagieren in der Zukunft. Also auf die sich dynamisch verändernde äußere Parameter. Nicht wahr? Und dafür brauchen wir Biodiversität. Das ist das Schlagwort, hör mal. Und dafür brauchen wir den kleinen Wiederkäuer.
Und deswegen hast du wahrscheinlich auch vorhin zu mir gesagt, ganz am Anfang, ne, als wir in deinem Garten standen und ich beschrieben habe, wie schön diese großen Felder sind, durch die ich gefahren bin. Deswegen hast du wahrscheinlich gesagt, dass du die nicht schön findest, ne? Du wolltest so einhaken.
Ja, genau. Da habe ich sozusagen so durch die Zähne eingeatmet.
Ja. Ich habe es irgendwie gemerkt, wahrscheinlich, weil große Felder bedeutet wenig Biodiversität.
Ja,
ne?
Richtig, genau. Also sozusagen das, was hier passiert im Grunde genommen, ist natürlich eine sehr profitable, eine ökonomisch profitable Art zu wirtschaften. Aber es baut instabile Systeme. Ja? Lange Zeit war das auch okay, weil das Klima sehr stabil war. Jetzt verändert sich das Klima aber und jetzt kriegen wir Probleme. Und jetzt müssen wir umdenken.
Mhm. Wollen wir uns jetzt mal angucken, was du Konstruktives hier machst?
Können
mit
wir tun.
Den Schafen?
Ja.
Weil wir sehen ja jetzt schon, wie sie hier auf der Weide also essen einfach und sind und glücklich offenbar sind.
Ja.
Also würde ich jetzt sagen, das sieht aus wie sehr glückliche Schafe.
Ja.
Und sie
genau.
betreiben hier Landschaftspflege.
Also wenn sie so liegen wie jetzt hier, ist die Welt in Ordnung.
Ja, ne? Ja, ganz entspannt liegen die hier, obwohl wir direkt daneben stehen, haben keine Angst vor uns und essen hier Mümpfeln und Mama und Pipi machen.
Aber das sind natürlich auch Rampenlichtschafe hier, ne? Muss man dazu sagen. Wir haben hier jetzt am Wochenende Werksfest gehabt, da sind hier tausende Leute hier auf der Wiese gewesen.
Und das kennen die.
Und die kennen das.
Ja, aber sie machen ja eben nicht nur Landschaftspflege bei dir, sondern du machst aus der Wolle ganz tolle Sachen.
Richtig.
Und mit deinem Unternehmen, was teilweise von den Nachbarn als nerdig, hast du gerade gesagt, gesehen wird. Ja. Man kann ja auch unterschiedliche Meinungen zu den Dingen haben. Ja. Ne? Ist ja
unbedingt.
Auch völlig in Ordnung.
Unbedingt.
Lass uns doch jetzt mal vielleicht in deine Produktionshalle gehen. Mhm. Und dann gucken wir uns mal an, was aus diesen tollen Fasern entsteht.
Ja, los geht's.
So, und jetzt stehen wir in der Produktionshalle von Nordwolle, deinem Unternehmen, das aus diesen tollen Landschaftspflegeschafen Kleidungsstücke
Richtig.
Macht und Bettwaren.
Ja, genau.
Das hier ist eine Riesenmaschine. Was macht ihr da genau?
Wir haben hier so Wattierung. Ja, das ist jetzt eine Wolle, das ist jetzt vom Holsteiner Eiderschaf. Das ist eine andere Landschaftspflegerasse.
Mhm. Ne?
Und die eignet sich ganz hervorragend, weil diese grobe Wolle, ne, die ja eigentlich kratzt als Schlüpfer, die, was wir nicht machen könnten, ist steif, die einzelne Faser, weil sie dick ist. Und dann kann ich mit wenig Fasern ein großes Volumen aufspannen.
Kann
ich
das ungefähr vorstellen? Mhm, ja.
Und deswegen kann ich schöne, leichte, gut isolierende, klimatisierende Bettdecken schaffen, unter denen man nicht schwitzt. Ne? Wo er nicht schwitzt und wo sie aber auch nicht friert.
Gut gesagt.
Das ist eben Wolle klimatisiert. Ne? Deswegen können ja jetzt die Schafe, wo wir eben gerade gestanden haben, überhaupt da stehen. In fast voller Wolle. Ne? Weil die Wolle klimatisiert. Ne?
Es ist so lustig, weil wir stehen hier in der Produktionshalle. Ich stehe jetzt neben dieser riesigen Maschine, die Bettwaren macht. Ja. Aber ich gucke durch ein großes Fenster direkt quasi auf die Wiese, die neben der Schafweide ist.
Richtig.
Das ist alles nah bei hier.
Ja,
ne?
Genau. Wir hatten auch mal das Credo, dass überall, wo Nordwolle ein Produkt verkauft, man sozusagen aus dem Fenster Schafe sehen sollte. Das ist auch unser Laden auf Rügen, da ist das
wirklich?
So. Ja, und auch, wir hatten auch mal ein Ladengeschäft in Fitte auf Insel Hiddensee.
Aha.
Da war das auch so. Und hier ist es auch so.
Das ist aber ein schönes Konzept. Das gefällt mir. Komm, wir gehen mal weiter. Dann kann deine Kollegin, deine Mitarbeiterin weitermachen. Die guckt schon so. Wann darf ich die Maschine wieder anstellen? Wann darf es wieder laut werden? Sag mal, Bettwaren ist ja das eine. Ne? Jetzt gehen wir in den zweiten Teil der Produktionsanlage.
Genau.
Aber euer Kerngeschäft ist ja, dass ihr Funktionskleidung macht, nachhaltiger.
Genau, Funktionskleidung.
Ne? Und das finde ich interessant und deswegen darf es auch in diesem Podcast stattfinden, weil ihr damit Kunststofffasern ersetzt.
Ja, exakt.
Genau. Also Hightech-Materialien, die ja letztlich wahrscheinlich Plastik sind ne? und nicht verrotten und nicht kompostierbar sind.
Ja.
Das ersetzt ihr durch Schafswolle.
Richtig.
Ist das zu 100% in allen Eigenschaften zu ersetzen?
Guck mal, ich sag immer, die Erstbesteigung des Mount Everest, ne? hat nicht in einer faserverstärkten Mülltüte stattgefunden, sondern in einem Loden, ganz ähnlich wie wir ihn produzieren. Ja? Die Mongolen, die Sherpas, die mischen eine feine Jack-Unterwolle mit grobem Kamelhaar, um eine Faserspreizung hinzukriegen, die so ähnlich ist wie das, was wir natürlich vom Schaf runterholen. Diese Faser isoliert extrem stark. Sie isoliert extrem stark bei gleichzeitig sehr geringem Gewicht und weil sie grob ist, und nicht fein. Eine feine Faser hat im Verhältnis zum Volumen eine große Oberfläche und die saugt. Okay? Deswegen haben unsere Schafe eine grobe Faser, okay? weil die saugt nicht. Da läuft die Feuchtigkeit wie an einem Reetdach außen ab. Okay? Deswegen sind unsere Textilien wasserabweisend.
Ohne, dass es irgendwie komisch imprägniert werden muss mit Chemikalien.
Nix.
Toll. Ihr habt ja auch ein Projekt, weil du gerade Mount Everest sagtest.
Ja.
Du träumst ja davon, dass ihr den ersten Bergsteiger ausstattet, der plastikfrei auf den Mount Everest
geht. Genau, weil das ist immer so, der Bergsport ist ja sozusagen so ein Synonym für den Pioniergeist des Menschen, der den Planeten zu erobern und so weiter und so fort. Und da gab es immer so Challenges irgendwie. Erst hat man gedacht, Mount Everest kann man nicht. Die Sherpas können das, aber ein westlicher Mensch, also nicht so, der wird das nie können. Ist einer gekommen und hat es gemacht. Dann hat man gesagt, ja, okay, aber niemals ohne Sauerstoff. Ohne Sauerstoff geht das nicht. Und dann ist Reinhold Messner gekommen und hat es gemacht. Dann hat man gesagt, okay, aber in 8000, da kann man nicht übersteigen. Man kann hoch und an der gleichen Seite wieder runter, weil man ein Team hat und ein Basecamp und so weiter. Aber hoch und auf der anderen Seite runter geht nicht. Reinhold Messner, sein Bruder, haben es gemacht. Und er hat es auch überlebt. Also, nicht?
Reinhold hat es überlebt.
Und ich träume halt davon, wenn wir uns anschauen, wie es aussieht am Mount Everest. Wenn wir sehen, was wir sozusagen an Chemikalien nachweisen können, in einer Lage, wo das nicht hingehört, das Zeug. Nicht
Meinst du, durch die Kleidung ist
ja,
das
natürlich,
da hingekommen?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Da sind Imprägniermittel. Es gibt sozusagen petrochemische Imprägniermittel,
die sich nicht abbauen, unter gar keinen Umweltbedingungen mehr abbauen. Die werden wir auch in 200, 300, in 1000 Jahren noch am Mount Everest jetzt nachweisen können. Okay? Wie die wirken in unseren Körpern, im Ökosystem, ist noch gar nicht absehbar. Das wissen wir noch gar nicht genau. Ne? Ähnlich wie mit Mikroplastik oder so. Ne? Aber im Hinblick auf dieses Problem, denke ich mir, ist es jetzt die Zeit, eine neue Challenge auszurufen, und zwar die Plastic-Free Summit Challenge. Also sozusagen jemanden, der sagt, okay, ich schaffe das, ohne Kunststoff da hochzugehen. Okay? Und das würde man jetzt, würdest du wahrscheinlich sagen, das geht nicht. Wie soll das gehen? Aber das wäre mein Traum, diese Challenge aufzunehmen und jemanden auszurüsten, der da Bock drauf hat, und gemeinsam eben sozusagen das zu erreichen.
Vielleicht mit den Dingen, die in dieser Halle hier produziert werden.
Vielleicht, genau.
Können wir noch mal einmal rausgehen, damit es nicht so laut ist?
Ich kann Henrik auch Pause machen. Hörer.
Nee, lass uns ruhig rausgehen. Weil ich würde mir gerne die Produktionshalle von außen gerne noch mal anschauen. Okay. Mhm. Weil du bist mit einem, und daher kennen dich vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer, mit einem YouTube-Video viral gegangen, wo du dich über den Behördenirrsinn aufgeregt hast und so in Rage geredet hast. Ich fand es großartig. Ich konnte gar nicht mehr ausschalten, weil du natürlich letztlich im Kern recht hast mit dem, was du sagst, und dich so herrlich darüber aufgeregt hast. Denn du wolltest hier auf deinem Land, auf dein Grundstück, wolltest du einen alten Stall umwidmen zur Produktionshalle, um eben nachhaltige Materialien anbieten zu können und das zu realisieren, was du uns gerade erzählt hast. Also nachhaltige Funktionskleidung herzustellen. Und das wollte man dir erstmal nicht erlauben.
Genau.
Du solltest da durch einen wahnsinnigen Behördendschungel gehen und irgendwelche Gutachter und dann Außenbereich und Bauplan musste geändert werden und ich weiß nicht alles.
In dem Dschungel bin ich immer noch übrigens.
Also dein YouTube-Video, wo du dich darüber aufregst, dass man das nicht genehmigen will, das hat über 2 Millionen Aufrufe. Du hast unfassbar viel Zuspruch bekommen, weil Leute gesagt haben, genau so ist es. Man legt den Unternehmern, die was machen wollen, die auch was Tolles machen wollen, was Gutes, was Nachhaltiges, so viele Steine in den Weg, das kann nicht sein in Deutschland.
Ja.
Und du hast sogar 2022 den Werner Bonhoff Preis bekommen für deinen Einsatz zur Verbesserung konkreter Bürokratieprobleme.
Ja.
Hast du mit diesem Zuspruch, mit diesen Reaktionen gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Kann man ja auch nicht. Ich habe das ja auch nicht geplant, das so zu sagen. Ich habe mir ja nicht vorher irgendwie das alles so notiert und dann, also das war, ist nur ein kleiner Teil, ein ganz kleiner Ausschnitt aus einer NDR-Dokumentation, und das war auch schon die dritte oder vierte Dokumentation über unser ganzes Projekt eigentlich, ne? Und das heißt, dieses Produktionsteam und die Anne, die Redakteurin sozusagen, die waren immer dabei. Ich habe die jetzt nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen. Ne?
Deswegen warst du so ehrlich in deiner Wut.
Genau.
Glaubst du denn, dass du durch dein Video, durch dein Engagement da, dass du da wirklich was bewirken konntest?
Ich glaube in meinem individuellen Fall überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, da bin ich einfach Menschen auf den Schlips getreten, nicht? Also Sachbearbeitern, um es mal so zu sagen. Und jetzt kriegen wir natürlich hier jeden Tag die Retourkutsche dafür. Aber ich glaube schon, dass ich eine Diskussion, einen Diskurs, einen öffentlichen Diskurs anstoßen konnte. Ja, das denke ich schon. Zumindest das, was mir gespiegelt wird und dass überhaupt über dieses Thema häufiger gesprochen wird, nicht wahr? Bürokratie, wie gehen wir damit um? Was hat das zu tun mit Digitalisierung? Was sind die Vorbilder? Wo sollten wir uns hin entwickeln sozusagen, nicht wahr? Das sind, glaube ich, Themata, die sowieso aufs Tableau gebracht werden von deiner Berufsgruppe, aber vielleicht konnte ich da nochmal so einen Push reingeben, so einen Impuls, denke ich. In ganz bescheidenem Umfang, glaube ich schon.
Ja, weil ich glaube nämlich auch, wir haben vorhin gesagt, Marco gibt es nicht ohne Schafe. Aber ich glaube, Marco gibt es jetzt auch nicht mehr ohne das Wort Behördenirrsinn. Da hast du so viel zumindest im Internet bewirkt und da ist so viel viral gegangen jetzt, was zum Nachdenken angestoßen hat. Und ich kann nur sagen, ich habe unglaublichen Respekt vor dieser Ehrlichkeit von dir. Und ich habe unglaublichen Respekt, dass du deine Leidenschaft tatsächlich in ein Unternehmen umgewandelt hast. Du hast mit 1500 Euro Startkapital angefangen. Jetzt steht hier eine Halle, ihr produziert, ihr versucht, was zu verändern. Und ich finde, davor kann man nur den Hut ziehen.
Danke,
und
das lieb, dass es das.
Ja, und das passt auch ganz schön, weil wir kommen jetzt zum letzten Teil unseres Acker-Podcasts. Und dieser Teil heißt Tiefer graben mit Acker. Wie man aus einer Herzensidee ein funktionierendes Unternehmen macht, das weiß nämlich auch Christoph Schmitz, der Gründer von Acker, der sich vor 10 Jahren auch angefangen hat, damit auseinanderzusetzen. Und warum sich Christoph damals für ein soziales Geschäftsmodell entschieden hat, wie das funktioniert und was es braucht, um ein Sozialunternehmen nachhaltig zu finanzieren, das habe ich ihn gefragt neulich, und was er geantwortet hat, das hört ihr jetzt. Hier ist unsere Rubrik Tiefer graben mit Acker.
Tiefer graben mit Acker.
Für mich war es wichtig, ganz am Anfang, als ich Acker gegründet habe, dass wir eben nicht dauerhaft von Spenden abhängig werden. Das war auch nicht mein Anspruch und ist auch nicht der Anspruch eines guten Sozialunternehmens. Das heißt, wir müssen ein Geschäftsmodell finden, was sich am Ende selbst auch skalieren kann und tragen kann, ohne immer wieder neue Spenden bekommen zu müssen. Da haben wir lange auch dran gearbeitet. Wir finanzieren uns aktuell über Unterstützung von Unternehmen, von Stiftungen, von Krankenkassen. Aber wir sind auch nach 4 Jahren an einer Schule oder einer Kita weitestgehend raus und nur noch im Hintergrund dabei, sodass wir diese Förderpartner nicht mehr brauchen. So haben wir keine Abhängigkeit. Das heißt, ein Förderpartner von uns investiert quasi 4 Jahre lang in einen Lernort und hat dann eine fast 90-100%ige Garantie, dass das Projekt an der Schule dauerhaft weiterläuft, ohne finanzielle Unterstützung des Förderpartners.
Und man hat richtig was erreicht dann, ne?
Richtig, also eine langfristige Wirkung. Ja. Ne? Wir können das gar nicht richtig quantifizieren, weil wir können das nicht nur auf die 4 Jahre beziehen, sondern eigentlich, vielleicht hat die Schule in 100 Jahren noch den Acker, oder das ist zumindest unser Plan. Wie viele Kinder haben dann auf diesem Acker gelernt? Das ist ja schon bemerkenswert.
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch für so einen Stifter interessant ist. Also letztlich das gleiche System wie bei den Kindern, die ja sehen und anfassen können, was sie erreicht haben, weil sie nämlich eine Karotte aus der Erde ziehen, kann dann ja auch der Stifter sich tatsächlich angucken, hier ist ein Acker entstanden, hier ist vielleicht eine Fläche entsiegelt worden, um einen Acker anzulegen. Und hier sehe ich jetzt gerade 15 Kinder, die mit ihren Händen in der Erde wühlen und ein völlig neues Verhältnis bekommen haben zu Natur und Lebensmitteln.
Ja.
Durch meine Initiative.
Genau.
Also jetzt gedacht als Stifter, ne?
Richtig, und wir haben ja jetzt Schulen, die sind schon im 10. oder im 9. oder im 8. Jahr. Und wenn da jetzt ein Förderpartner hingeht und sagt, das habe ich damals vor 8 Jahren mal mit Acker quasi initiiert und es gibt immer noch, obwohl ich gar nicht mehr nötig bin, dann ist das ein unglaublich tolles Gefühl, weil man wirklich was dauerhaft verändert hat und nicht eben nur kurzfristig.
Habt ihr auch schon mal versucht, die Geldgeberinnen und Geldgeber und Stifterinnen und Stifter vom Gemüseanbau zu überzeugen?
Ja.
Die könnten doch auch was anbauen auf ihren schönen Terrassen,
absolut,
oder?
Absolut. Wir haben die Ackerpause. Das ist unser Angebot für Unternehmen, wo wir auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ackern bringen. Und gerade die Unterstützer mit Unternehmenshintergrund, die nutzen das wirklich für ihre Angestellten.
Marco, hast du was gelernt heute in diesem Podcast oder was nimmst du mit? Wie fandest du es?
Also ich habe gelernt, dass es offensichtlich Unternehmen gibt, die sich sehr tief beschäftigen mit der Frage, wie wir unsere Nahrungsmittel produzieren sollten und das irgendwie sozusagen an die Wurzel, nämlich eben an junge Menschen rantragen.
Mhm.
Dass es das so gibt auf diese Art und Weise, das habe ich nicht gewusst. Und das finde ich ist ein tolles, ehernes Ziel, weil mit jungen Menschen, da geht noch was. Ne? Junge Menschen sind irgendwie dynamisch. Mit denen kann man die Welt verbessern und verändern. Das sehe ich auch hier, wenn wir hier Gruppen haben, mit den Schafen sozusagen begeistern, kann man am besten junge Menschen, und da bleibt vielleicht auch am längsten was kleben.
Oh ja, das ist ein schönes Schlusswort. Und weil du Acker gut findest, hast du ja auch zugesagt,
genau,
ne? Gast
richtig,
im Podcast
genau.
zu sein, worüber wir uns sehr freuen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Marco.
Gerne, schön, dass du da warst.
Marco Scheel von Nordwolle war das. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Acker-Podcast auf dem Acker. In 2 Wochen stehen wir auf einem anderen Acker und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten, ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert diesen Podcast auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Wir freuen uns sehr über euer Feedback. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Auf'm Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker: Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker: Christoph Schmitz und Thomas Gladys. Executive Producers Pool Artists: Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists: Paula Georgi. Redaktionelle Beratung: Lisa Hertwig. Aufnahme: Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion: Maria Swidrig und Christian Küker.